Und damit herzlich willkommen zum windigsten Podcast dieser Woche. Hallo Hauke.
Hallo Micha. Ja, also Wind haben wir ja zum Glück nicht so bei uns. Bei uns ist eigentlich eher so das Regenproblem. Ja.
Ja, bei uns ist es zurzeit absurd windig. Also wirklich absurd.
Ja. Immerhin kein Gewitter. Das wäre ja immer so ein bisschen blöd bei solchen Aktionen, wo man denn doch Strom braucht und nachher schlägt der Blitz ein. Das ist immer doof. Aber Regen, wenn das Dach dicht ist, ist jetzt noch nicht so schlimm. Oder fliegen bei euch irgendwelche Sachen durch die Gegend beim Wind?
Nee, Gott sei Dank nicht. Also so schlimm ist es nicht. Aber es ist halt, da sind halt schon extreme Böen dabei. Also es ist kein Zweiradwetter mehr.
Also quasi schon Dreiradwetter.
Oder vier? Ja, solltest du mindestens. Also drei solltest du mindestens haben mit Zusatzgewicht.
Ja. Was man alles braucht, ne? Also nochmal Tipps zum Bewegen mit zwei, drei und vier Rädern, was man gerade so braucht.
Oder was man dann irgendwann in Zukunft benutzen. Und da sind wir eigentlich schon beim Stichpunkt.
Was für eine Überleitung.
Ja, das geht sogar weiter mit den Überleitungen. Wir haben ja vorgestern in der Linus Guides Fragerunde quasi das Thema für heute gefunden. Oder was heißt für heute gefunden? Also uns inspirieren lassen. Wir wollten einfach mal so ein bisschen drüber reden, wie so die Zukunft bzw. die zukünftige Entwicklung von Linux-Distributionen aussehen könnte. Und da würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Ich fand das relativ interessant und wir können ja mal gucken, wo die Reise gegebenenfalls hingeht oder eben nicht.
Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ne? Also mehr oder weniger ist das ja, wir gucken in die Glaskugel, wir wissen es natürlich nicht. Aber es gibt ja innerhalb der letzten Zeit ja als Abkehr von dem klassischen Paketverteilungssystem, was ja eigentlich alle gemacht haben, ob das jetzt die Debian, Ubuntu, Linux Mint Schiene ist oder ob das die RPM-basierten Distributionen wie Fedora, Alma Linux und Co. sind, die haben ja Software immer über einzelne Pakete ausgeliefert. Und als neuen Ansatz gibt es jetzt die Immutable, also die unveränderbaren Distributionen, wo das so ein bisschen anders läuft. Also das ist das eigentlich noch so wahnsinnig neu? Also es gibt es ja auch schon bestimmt seit 5 Jahren oder so, oder? Wie lange gibt es das?
Also 5 Jahre würde ich jetzt ein bisschen hochgeschätzt finden. Also 2, 3, aber nicht 5.
Okay, gut.
Also zumindest meine Meinung. Ich glaube nicht, dass der Trend schon so lange besteht.
Vielleicht haben wir den Trend einfach gar nicht wirklich wahrgenommen und das ist ein uralter Hut. Vielleicht hat man das wirklich damals schon gemacht, als die Rechner noch Röhren hatten und wir wissen es einfach nicht. Das kann natürlich auch sein.
Das ist wohl gut möglich, richtig. Aber wissen wir nicht. Aber ich finde es eh viel, viel spannender, statt drüber zu philosophieren, wie lange das schon Trend ist, erstmal drüber zu philosophieren, wird sich das durchsetzen? Beziehungsweise müssen wir ja ganz kurz, denke ich mal, anreißen, was diese immutable Betriebssysteme überhaupt sind. Heißt es immutable oder immunable? Ich habe immer so meine Probleme mit diesem Begriff.
Also das eine ist ja quasi unveränderbar. Das wäre doch immutable, oder?
Genau, und das ist genau das.
Und das andere wäre halt immunisieren, oder? Also das andere, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Also da geht es halt um das Unveränderliche.
Genau. Also ich meine wirklich das Unveränderliche. Das ist so ein Ding seit 1, 2, 3 Jahren. Weil Trinity KB gerade fragt, ja, der Talk wird auch auf YouTube kommen. Wir können es noch nicht gleichzeitig raus in den Äther schicken, weil Twitch-Richtlinien, es wird als Upload auch dort geben bei Hauke, bei Nicht der Weisheit letzter Schluss auf dem Kanal. Und falls du auch Spotify hast, auf Spotify ist der Tuxflash auch zu finden. Der wird dann auch dort nochmal zu finden sein. Haben wir einfach mal den Werbeblock vorne rangesetzt.
Ja,
folgt auf YouTube. Ja, folgt auf YouTube nicht, da weiß ja letzter Schluss. Jean ist heute nicht da, aber folgt auch Linux Guides auf YouTube, wenn ihr das möchtet. Und
Ja, natürlich auch deinem Kanal, ne? Also
ja,
Saint of Sinner
ich.
bei Twitch, da gibt es jeden Dienstag und Donnerstag was zum Thema Gaming oder zum Thema Linux. Oder
Genau.
heute eben was anderes.
Genau.
Alle 14
Der
Tage.
Donnerstagspot ist alle 14 Tage quasi der Podcast-Slot. Ist jetzt auch nicht weiter wild. Ich finde es ganz gut so. Ich habe übrigens den Cluster wieder zum Laufen gekriegt. Es war dümmer, als man dachte. Ich war das Problem, nicht der Cluster.
Das ist ja auch gut. Also das Problem lässt sich letztendlich lösen. Das ist doch eigentlich immer eine tolle Sache.
Ja. Nur mal kurz auch für dich als Update. War ganz witzig. Wäre mit einem Immutable-Betriebssystem nicht passiert. Kann ich mir nämlich gar keinen Speicher bereitstellen, so einfach.
Ja, das ist eigentlich eine schlaue Sache, ne?
Ja, wie man es nimmt. Also ich finde es immens spannend. Wo habe ich es gelesen? Debian 13. Bei Trixie planen sie, das zum ersten Mal mit zu implementieren. Da frage ich mich ganz ernst, wie möchten die dann den Umstieg auf dieses Immutable-Prinzip machen? Weil ich habe es immer so verstanden, dass das quasi nur auf Copy-on-Write-Dateisystemen möglich ist und quasi mit diesen Snapshot-Funktionen damit arbeitet. Wie ist das, wenn man jetzt ein bestehendes Debian 12 mit einem ext4-Dateisystem hat? Kann man das immutabilisieren? Da wird es spannend.
Also ich würde erstmal sagen, nein. Bei der Umstellung von Debian 11 auf 12 haben sie ja auch einige Sachen grundlegend geändert. Aber wenn du jetzt ein Update von einem bestehenden System machst, dann wird das so beibehalten, wie es vorher ist. Und ich kann mir da vorstellen, dass wenn du jetzt von 12 auf 13 aktualisierst, dass es halt so ist wie immer, bloß mit neuen Paketversionen. Aber wenn du denn ein neues System mit dem Debian 3 Trixie aufsetzt, dass du dann bei diesem Dialog, wo du sagst, wie das System partitioniert und formatiert werden soll mit LVM oder mit Krypto, dass es da noch eine weitere Option gibt, dass du gleich hier ButterFS vielleicht nimmst. Und dann sagen kannst, das Ganze soll diese, ja, also andere implementieren das ja mit diesen AB-Partitionen, also die eine aktuelle, die wird halt benutzt und im Hintergrund wird die andere mit neuer Software befüllt und dann wird beim nächsten Start umgebaut, dass sie vielleicht auch zwei Partitionen fürs Betriebssystem haben oder über ButterFS, über Snapshots das machen. Also wenn du es neu aufsetzt, dass du vielleicht einfach so eine Option hast, dass du es nutzen kannst oder auch nicht. Und wenn du ein Update machst von 12 auf 13, dass es so bleibt wie vorher mit den Paketen und mit einem System, was du ganz normal benutzen kannst, wie es halt immer so war. Also das kann ich mir vorstellen, dass sie es so machen.
Ja, da bin ich bei dir. Das denke ich auch. Aber du hast ein Stichwort gesagt. LVM hatte doch auch die Snapshot-Funktion. Es kann sein, dass, wenn man schon ein LVM-System hat, dass man das vielleicht dann sogar so ein bisschen auf ein Immutable-Betriebssystem umhobeln kann.
Also technisch wäre es wahrscheinlich möglich, aber so wie ich das Debian-Projekt kenne, sind die ja nun nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie irgendwelche komischen Dinge von einem Update zum nächsten machen. Also eigentlich nimmst du Debian dafür, weil du einen stabilen Betrieb haben möchtest und eigentlich möglichst wenig Überraschungen haben willst. Und das wäre insofern ja eine ziemlich große Überraschung, wenn jetzt so dein Standard Debian, so wie du es halt kennst, quasi seit ewigen Zeiten. Ja, übrigens, wir haben da jetzt mal ein paar neue Funktionen eingeführt. Also du, so einfach Programme installieren ist jetzt leider nicht mehr. Dafür musst du jetzt Flatpaks nehmen und also das glaube ich nicht. Das passt irgendwie nicht zu Debian. Bei anderen Projekten wie Fedora würde ich durchaus sagen, ja, die probieren sowas mal aus, wie es ankommt. Und wenn das so richtig daneben geht, dann wird es vielleicht in der nächsten Version wieder eingestampft. Oder dann haben sie ein anderes Projekt, das Silverblue, das macht das, glaube ich, schon, oder?
Das ist genau, das ist schon immutable. Ja, mein, oi, die Stimme macht gerade, was sie will. Mein Gedankengang war ja, also mein Beispiel war ja nur Debian 13, dass sie es dort einführen wollen als erstes, zumindest Debian. Wie es die anderen Distributionen machen, wissen wir noch gar nicht. Aber ich denke mal, wenn man bereits LVM, sprich den Logical Volume Manager nutzt, der eigentlich dafür da ist, um nochmal so eine Abstraktionsschicht bei den Partitionen zu haben, beziehungsweise eben nicht mehr so klassisch Partitionen zu haben an der Stelle, sondern ja, Volumes, die man auch über Festplatten quasi verteilen kann. Wenn man diese Grundfunktion schon hat, dass es dann vielleicht andere Distributionen, wie Ubuntu oder eben SUSE ist, glaube ich, eh sogar schon auf BTRFS und alle Arch-Derivate eh, aber Ubuntu-basierend ist sehr viel mit LVM als Standard. Wen hätten wir denn dann noch? Ich glaube, Fedora ist inzwischen auch auf BTRFS gewechselt. Slackware wird noch klassisch ext4 mit LVM sein. Oder vielleicht sogar noch nicht mal LVM. Man weiß es nicht. Aber ich denke mal, dass LVM oder BTRFS aufgrund der Snapshot-Funktion für so ein Immutable-System-Upgrade, sage ich mal, eh Grundlage sind. Wenn man es nicht hat, dann kann man es nicht nutzen. Dann wird man um eine Neuinstallation nicht rumkommen. Und ja, werden wir dann mal sehen, wie es dann mit Debian 13 wird. Aber erstmal freuen wir uns so ein bisschen in Debian 12, sage ich mal. Das ist schön.
Ja, läuft gut, soweit ich es bis jetzt schon gesehen und ausprobiert habe. Dann haben wir noch eine Frage wieder von Trinity KB. Könnt ihr kurz erklären, was so ein LVM überhaupt ist? Also, du hast es ja schon so ein bisschen angerissen.
Ich
Irgendwie kurz und.
wollte
Achso.
es so lassen. Ich habe es quasi mit eingearbeitet.
Okay, also ich
Es
weiß
sei denn,
nicht,
du
ob das
kannst noch was
jetzt.
ergänzen.
Also für mich ist es verständlich und komplett, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so als jemand, der nicht unbedingt direkt in der Administration drinsteckt, das so versteht. Das ist immer so, ja, diese Betriebsblindheit, ne? Das ist doch klar, wovon er da redet. Aber ja, wir sind ja auch nicht bei Linux Guides, ja, also von daher kann es ja auch ein bisschen komplizierter sein.
Nee, aber ich denke mal, wir haben es relativ gut abgesteckt. Das sollte soweit passen. Aber eben dieses Immutable, da bin ich echt gespannt, wie sich das in der Praxis schlagen wird. Weil, also jedes Update auf einem Produktivsystem ist ja meistens eh schon so ein nervlicher Drahtseilakt, würde ich jetzt nicht so sagen, aber es ist schon immer spannend, weil so ein Produktivsystem soll halt produktiv sein. Da ist jedes Update immer ein bisschen, Und wenn dann quasi noch so eine Mechanik dazu kommt, dass die Updates erst in einer komplett anderen Partition oder Volume oder ja, Snapshot gemacht werden und dann eh ein Reboot verpflichtend wird. Uff, also ob das die Zukunft für, ich sag mal, Web- und Cloud-Server ist, weiß ich nicht. Andererseits hast du dann immer den aktuellen Kernel gebootet. Das wird sich erstmal ja, in der Praxis rauskristallisieren müssen. Also ich finde es spannend, ich finde es auch relativ interessant. Nur muss man auch mal kritisch hinterfragen, was hat man davon, außer mehr Aufwand? Klar, Hacker können erstmal so auf klassischem Weg keine Schadware zumindest dauerhaft ablegen. Die wäre nach einem Reboot dann weg. Aber wenn der einmal Zugang hat, hat er ja das nächste Mal wieder Zugang, wenn man es nicht mitkriegt. Also, was ist dann eigentlich mit den Logdateien? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
Also,
Wenn man.
ich kann mir jetzt vorstellen, dass es irgendwo einen Speicherbereich gibt, in den solche Daten wirklich geschrieben werden können und die ja so ein Aktualisieren und Wechseln von dem LVM-Bereich, Partitionen, was auch immer, auch überstehen. Ansonsten wäre das ja irgendwie eine blöde Idee.
Ja,
Aber
aber.
wenn jetzt so ein Update schief läuft, dann hast du ja, und dann wieder zurückwechselst auf das alte, dann hast du ja Logdaten, die neuer sind. Und also eigentlich muss das ja auch immer zusammenpassen. Eigentlich muss das
Merkst du
ja,
was? Da knallt
also
irgendwie die Peitsche. Also das wird ganz spannend.
ja.
Und was hält mich als Hacker davon ab, da meinen Schadcode abzulegen, wenn ich in Warlock schreiben darf?
Ja, oder dass du dich in diesen Update-Prozess irgendwie mit einloggst oder irgendwie
Das.
einklingst, dass dann dieses Update gefahren wird und das installiert dann nochmal ein Paket mehr mit, was Dinge tut, die du gut findest, die aber der Administrator eher nicht so haben möchte. Das lässt sich bestimmt auch alles irgendwie machen.
Ja, wie
Ja.
gesagt, also da wird es echt spannend Richtung, wie wird es in der Praxis aussehen? Wie wird sie es in der Praxis machen? Wie wird es dann wirklich fertig implementiert? Ich habe zwar mal mit, wie hieß es, BlendOS herumexperimentiert. Das war auch in Immutable. Jetzt haben wir schon
Ja,
wieder das Problem.
immutable.
Immutable. Warum ich immer immutable sagen will, das ist immutable. Da war das Update halt wirklich über einen extra Update-Manager gelöst. Und ja, was hält die Leute davon ab, wenn sie wissen, worauf sie sind, da sich einzuklingen? Also es wird wie immer so ein Kampf gegen Windmühlen sein, wie es ja so oder so ist. In der Cyber-Security, sage ich mal. Aber es wird sich halt wirklich erst in der Praxis rauskristallisieren, Kosten-Nutzen-technisch. Macht es Sinn, so zu verfahren, oder macht es mehr Aufwand, als es Nutzen bringt? Das muss man dann wirklich testen. Also das werde ich dann noch wirklich testen, was da so als Vorteil gegeben ist oder eben nicht. Also da wird's spannend, da freue ich mich so ein bisschen drauf. Einerseits entweder ist das nächste Ding der nächsten Jahre, oder es ist halt, naja, so eine interessante Versuch, der dann aufgrund von Praxisferne scheitern wird. Ja, vielleicht kommt es auch nicht für, wie heißt das, Stable-Distribution. Vielleicht werden sich da auch einige Distributionen gegen entscheiden. Kann auch sein. Also nochmal zum Debian-Projekt zurück. Da kann ich mir vorstellen, die geben dir die Wahl, nimm's oder nimm's nicht. Wir werden dir nichts aufzwingen. Wir sind das universelle Betriebssystem, also setz dich hin und mach das so, wie du es willst. Wir können dir nur den Rahmen geben. Bei Rolling Release Distribution, da fände ich es schon eher interessant.
Also gerade unterm Gesichtspunkt Sicherheit. Also nehmen wir mal an, im Hintergrund wird ein Update eingespielt mit den Sicherheitspatches für irgendwie eine Systemkomponente, SSH oder was weiß ich. Und da wird jetzt irgendwie festgestellt, dass eine andere Komponente das System so weit kaputt macht, dass es nicht mehr bootfähig ist. Dann wird ja wieder zurückgewechselt auf die alte Variante. Dann hast du vielleicht einen kaputten SSH-Server drin, der anfällig ist für irgendeine Sicherheitslücke. Dann lässt der sich weiterhin ausnutzen, denn dieses Update hat irgendwie nicht funktioniert, also wurde da wieder zurückgerollt. Und bei anderen, ja, also dieses Konzept mit Neustart, danach ist es ja quasi erst aktiv und bei den anderen kannst du ja Dinge live patchen. Also du kannst ja live einen neuen SSH-Server einspielen, der wird einmal neu gestartet und dann ist die Sicherheitslücke hoffentlich geschlossen. Das Einzige, was du live nicht so richtig machen kannst, ist ja den Kernel zu wechseln, wenn da irgendwie was drin ist, was auch über Live-Patching und andere Mechanismen nicht live zu patchen ist quasi. Bei Diensten oder so, die kannst du ja wirklich ja, Update installieren, neu starten und gut ist, ohne dass du die ganzen Rechner durchstarten kannst. Also von daher sicherheitsmäßig ist es eher so ein Rückschritt, finde ich. Weil du die Geschwindigkeit, die du ja bei solchen Sachen wirklich brauchst, da rausnimmst.
Da gebe ich dir definitiv recht. Also, ist aber wirklich jedes Mal, ich sag mal, die Pflicht. Also es wird garantiert eine Hassliebe dann oder so ein Hass-Streitthema oder Hassliebe-Streitthema werden unter Admins. Ja, du musst jedes Mal rebooten für ein relativ banales Update. So wie es ist, muss man so einfach mal sagen. Wie viele Leute kennst du, die einfach Updates machen, aber nie ein Reboot für ein Produktivsystem und mit einem relativ alten Linux-Kernel noch unterwegs sind? So im Vergleich,
Uptime
da kenne ich.
500 Tage.
Ja. Na, genau.
Oder so.
Genau.
500 und plus.
Ja.
Ja, gibt's.
Ab wann kommt das Ausrufezeichen bei Hardtop? Ich glaube, bei 200 noch was tragen.
Ach so, bei 256 vielleicht?
Ja, weiß ich halt nicht. Vielleicht weiß es jemand von den Zuschauern, kann ja ganz kurz mal reinschreiben. Irgendwann ist nämlich bei Hardtop neben der Uptime ein Ausrufezeichen zu sehen. Irgendwas ab 200 Tage ist das, glaube ich.
Also früher war das ja quasi so ein Statussymbol. Also wie lange du das geschafft hast, dass die Kiste durchläuft, ohne dass es irgendwie Probleme gab, dass du neu starten musstest. Also damit konntest du schlagen. Ha, da läuft seit 10 Jahren durch. Boah,
Der
bin ich gut?
größte Flex, den Screenshot habe ich, glaube ich, sogar noch auf dem Arbeitsarchiv irgendwo bei unseren ersten Webserver-Partnern, war mal die Uptime auf vierstellig. Das war der beste Flex, den man machen konnte, wenn man dann im Hardtop geguckt hat. Schön.
Starte den bloß nicht neu, wer weiß, was dann passiert. Vielleicht fährt er
Ja.
nicht mehr hoch.
Ja, vielleicht ist der Kernel dann absolut zu neu. Zu
Ja,
neu für die
ja.
Hardware.
Oder
Das wäre
vielleicht
jetzt dann.
verkraftet das Netzteil das nicht. Nochmal wieder von Grund auf hochfahren. Vielleicht brennt das auch durch.
Das könnte auch sein, dass der Server dann überkonfektioniert wurde und da viel mehr V-Server drauf sind, als die Hardware hergibt.
Ja, gut,
Wenn die
das,
alle mal
ja.
Last ziehen, dann wird es schwierig.
Ja,
Ja,
ja.
also.
Ja.
Auch das muss die Praxis, sage ich mal, bringen. Einerseits finde ich es wirklich Rückschritt, wie du schon gesagt hast. Andererseits hast du halt die Verpflichtung, ein Reboot zu machen. Du wirst dann definitiv überall aktuelle Kernel sehen müssen, wenn sie es durchsetzt. Was ich persönlich noch nicht glaube.
Also ich würde eher sagen, die Leute werden dann kein Reboot machen, also dass die Updates nicht eingespielt werden. Ich glaube, das wird sehr häufig vorkommen. Allein aus Angst, oha, wer weiß, ob das Ding noch beim nächsten Mal hochfährt und was sich da geändert hat. Und wenn dann eine neue Version von irgendwas eingespielt wird, funktioniert die Config-Datei, die wir dafür gemacht haben, überhaupt noch? Das ist jetzt firmenkritisch. Das können wir eigentlich nicht machen. Also sowas kann ich mir, also hier mit vierstelliger Zahl bei der Uptime, also gerade solche Leute, also die werden das ja nicht machen. Also da wird irgendjemand mal gesagt haben, oh, das ist total neu, das ist sicher, das müssen wir jetzt machen. Aber dann in der Praxis kann man das nicht, weil da diese Angst ist, ne? Fährt das noch hoch? Klappt das? Also,
Ja, da wird's schwierig. Aber wie gesagt, da bin ich gespannt drauf, aber das muss auch in der Praxis erprobt werden. Also da bin ich für und wider gleichzeitig. Also das wird spannend. Kann man nicht anders so sagen. Was auch spannend wird, ist das andere große Ding, so ein bisschen das Lösen von klassischen Distributionsrepositories. Das weicht ja immer weiter auf, in Anführungszeichen aufweichen, durch eben alternative Software-Distributionsmöglichkeiten à la Flatpak, Snap. Und was ganz wild ist, inzwischen in Containern, sei es jetzt nun Docker-Container oder Podman-Container, kannst du ja auch Anwendungen inzwischen ausrollen. Richtung Blend OS hat das implementiert, was eigentlich nur DistroBox ist, wo man sich einfach einen Container schnappt und in den seine Software installiert und die dann quasi hochgradig in sein System integrieren kann, dass dort in dem Container die Software läuft aus einem Fremdrepo sozusagen. Und dann baut man sich da irgendwie so seine Distribution zusammen. Aber eben dieses klassische Software-Repository, das wird sich, denke ich mal, auch oder ist eigentlich schon am Aufweichen, weil auf meinem Debian 12 habe ich auch Flatpak drauf, weil ein paar Sachen sind dann halt doch zu alt.
Ja, also das ist ja auch so ein Trend, den gibt es jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren. Und die Software, die du jetzt per Flatpak, Snap oder sonst irgendwas da einspielst, das kannst du ja auch zur Laufzeit machen. Also da brauchst du keinen Reboot für, damit das hinterher genutzt werden kann, sondern das geht ja auch zur Laufzeit. Also das sind solche Dinge, wo du dich unter Sicherheitsaspekten natürlich auch irgendwie dranhängen könntest, dass du denn einfach das Repo von irgendeinem Fremdanbieter ein bisschen modifizierst. Gibt ja immer verschiedene denkbare Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Und dann wird es halt von da aus geliefert. Und ob die Sandboxing drumherum, was ja eine Menge quasi absichern sollte, damit da kein Mist läuft, ob das immer so klappt, weiß ich auch nicht. Also du verlagerst das Problem eigentlich von deiner Distribution. Also bei Debian würde ich sagen, die machen überwiegend einen sehr guten Job. Hin und wieder kommt natürlich auch mal was vor da, aber überwiegend machen sie es halt sehr, sehr gut und das schon sehr, sehr lange. Und eigentlich finde ich Debian, das Projekt mit den eigenen Paketquellen, deutlich vertrauenswürdiger, als wenn ich da so einen Drittanbieter habe und das dann in mein System einspiele. Vielleicht auch von Software, die ich nicht so ganz in Ordnung finde. Ob das jetzt irgendwelche komischen Messenger- oder Videokonferenzsysteme sind, da gibt es eine ganze Menge. Wenn die darüber reinkommen, dann habe ich eigentlich bloß noch als Sicherung diese Sandbox da drum, die den gröbsten Mist irgendwie abfangen soll, wobei ich dem Hersteller als solches eigentlich überhaupt nicht mehr traue. Also weiß ich nicht, also so toll finde ich das Prinzip auch nicht. Also unter Sicherheitsgesichtspunkten. Von wegen hier Aktualität, wenn ich jetzt wirklich was Neueres brauche, als was bei Debian mit bei ist, okay, ist das was anderes, aber von der Sicherheit her, ja, also so toll finde ich das nicht, aber.
Ja, da hast du definitiv einen Punkt. Also gerade bei manchen Distributionen ist ja Flatpak schon drin, aber die Rechte, diese Standardrechte von Flatpak sind ja sehr lose gestrickt, beziehungsweise zu offen, um wirklich noch eine Sandbox per se zu gewährleisten. Da bin ich bei dir. Also da musst du schon sehr viel Vertrauen in die Sandbox-Technik haben, aber wenn die schlecht umgesetzt ist, dann machst du eigentlich auch da wieder einen Rückschritt. Aber um nochmal den Schritt zu den Immutable-Betriebssystemen zu kriegen, die setzen ja auf sowas wie Flatpak oder eben andere Anwendungscontainer. Weil nur das Grundsystem tun sie quasi immutable mit diesem Update-Prozess versorgen und alles andere soll ja wirklich gekapselt in irgendwelchen Containern nur dafür da sein. Das wird dann auch dann richtig interessant, weil ihr euch beide mal mit Jean im Stream Silverblue angesehen? Habe ich das richtig in Erinnerung oder war das das andere Cubes OS war das, glaube ich, oder?
Cubes haben wir auf jeden Fall gemacht. Also bei dem Silver Blue klingelt jetzt nichts, aber wir haben ja schon ziemlich viele Sendungen hinter uns. Von daher, ich habe auch wirklich den Überblick verloren. Ich glaube, wir hatten es nicht, aber Cubes OS hatten wir wirklich.
Ja,
Die treiben
dann
das
meine ich
Ganze noch
das.
ein. Also die treiben das Ganze ja noch ein bisschen weiter. Also man richtet da quasi eigene virtuelle Maschinen ein für verschiedene Arbeitszwecke, also sowas wie Homebanking oder auch virtuelle Maschinen, die keinen Internetzugriff haben und auch solange die Virtualisierung funktioniert, keine Verbindung zum restlichen System haben für Hochsicherheitsanwendungen. Also für hier so Verschlusssachen, Bearbeitung und sowas alles. Das kann man damit machen. Aber das ist, worauf basiert das? Ach, das basiert, glaube ich, sogar auf Fedora.
Cubes ist,
Also.
glaube ich, Fedora, ja. Aber Die nehmen ja wirklich das Prinzip und führen es an Absurdum, dadurch, dass quasi nochmal in dem Betriebssystem VMs existieren für eben diese Zwischenzwecke. Das, was die Zukunft bringt, ist vermutlich eher so eine Light-Variante eben mit diesen Containern. Aber auch das wird ja dann irgendwann für den einfachen Benutzer vielleicht dann sogar zu unübersichtlich bzw. zu undurchsichtig. Wenn das gut in den Desktop integriert ist, dann mag das gehen. Wenn es da aber schon bröckelt und damit unübersichtlich wird, gerade in Fehlerfällen, beziehungsweise dann darf der Office-Container, um jetzt mal ein Szenario zu spinnen, eben nicht an mein Home-Verzeichnis, wo ich meine Daten ablege. Was ist eigentlich mit dem Home-Verzeichnis bei solchen Geschichten? Das muss ja irgendwo muss ja was persistent sein. Und ich glaube, da ist nämlich auch der Knackpunkt, fällt mir gerade so ein bei diesen Immutable-Betriebssystemen. Die machen das ja wirklich nur auf die Root-Partition, fällt mir gerade so wieder langsam aber sicher ein. Das ist ja nur das eigentliche Betriebssystem, was Read-Only ist. Und eben alles, was sich im Home abspielt, ist eh Wildwuchs. Und wenn da jetzt Schadcode ist, das muss ja auch erstmal der Anwender merken.
Ja, also
Naja.
ja.
Aber da tun wieder quasi die ganzen containerisierten Anwendungen hinschreiben dürfen. Also irgendwie ist das interessant und verwirrend zugleich.
Das ist wohl wahr. Und gerade für den Serverbereich, also die Leute, die jetzt irgendwie Docker gemacht haben, die haben sowas ja eh schon. Also dieser Container, der hat ja so ein. Wie heißt das? Ein Image, was da drin läuft, was ja, nachdem man den Container runtergefahren hat, ja auch wieder zurückgesetzt wird, bis auf die Daten, die extra in einem persistenten Bereich abgelegt werden. Das ist ja von der Art her auch so. Und wenn du jetzt ein Update machen willst, dann holst du dir das neue Image von was auch immer die Anwendung jetzt da ist, die dann vielleicht ein Debian voraussetzt, dann einen MariaDB-Server hinterher installiert und dann vielleicht auch noch ein CMS draufklatscht oder so. Und da tauschst du denn ja diese Betriebssystem-Images mit den Anwendungen auch aus, wenn du ein Update machst, also so einen kompletten Prozess. Das ist ja gängige Praxis bei vielen ja, Unternehmen oder auch ja, wenn man viele Maschinen hat, kann man halt x-beliebig davon hochfahren. Und die brauchen eigentlich jetzt nicht unbedingt so ein Immutable System bloß für diese Laufzeitumgebung, damit Docker laufen kann. Also da gibt es ja auch diese Spezialdistributionen, die wirklich bloß das mitbringen, damit Docker-Container ausgeführt werden können. Also im Serverbereich sehe ich das insgesamt eher weniger, sondern eher für den Desktop-Bereich. Also wie Fedora Silverblue das halt macht, das ist ja eine Desktop-Distribution, wo du dir die Anwendung über Flatpak danach installierst, was du haben möchtest. Und also im Serverbereich weiß ich nicht, ob das da irgendwie. Also es gibt ja eigentlich schon was Etabliertes, was vielleicht sogar besser ist.
Aber das ist, da hast du wirklich einen guten Punkt. Also im Serverbereich wird es, wie gesagt, eigentlich unpraktikabel durch diese Reboot-Pflicht in dem Moment bei einem relativ trivialen Update. Und auf dem Desktop finde ich es eigentlich, ja, also als immensen Fallstrick. Also wenn das schlecht umgesetzt ist, schmeißt das. Sag ich mal so, den Linux-Desktop wieder um 10 Jahre zurück, statt in die Zukunft. Weil das ist dann nicht irgendwo benutzerfreundlich oder einstiegsfreundlich, sagen wir es mal so, wenn es schlecht implementiert ist, muss man dazu sagen. Ja, da wird es irgendwie spannend. Aber was heißt spannend? Da wird es interessant.
Und insgesamt habe ich eigentlich, jedenfalls was das Debian-Universum angeht, und ja, ich habe ja auch Ubuntu, Linux Mint-Systeme, die ich benutze, habe ich eigentlich auch nicht die Schmerzen, dass ich sagen würde, ja, der Update-Prozess, den es bis jetzt gegeben hat, der ist so, so schlimm und jedes Mal passiert da irgendwas, dass ich jetzt unbedingt was Neues bräuchte. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Debian 11 auf 12, also ein Desktop-System, wo wirklich sehr viel Krempel drin ist und zum Teil auch aus irgendwelchen Drittrepos ist, hochgezogen auf die 12er-Version. Und das Einzige, was ich denn hatte, das war ein Skript, was ich selbst geschrieben habe, was sich auch ins System einklingt. Das war das einzige Problem, was ich da hatte, weil dieses Skript nicht aktualisiert war. Aber der Rest, das Update, das ist einfach so durchgelaufen. Einmal neu gestartet und dann lief das Ganze. Also von daher habe ich da eigentlich keine Probleme mit dem, wie es jetzt ist. Und die Umstellung von Servern mit so Standardkonfigurationen und Standardanwendungen, die man so Wald- und Wiesensachen, so wie Apache und MariaDB und so, das macht überhaupt keine Schmerzen. Also ich brauche da jetzt keine neue Technologie, weil ich die Probleme überhaupt nicht habe für eine Lösung für wo ich das Problem nicht habe. Also von daher, ich selbst habe jetzt quasi so gar keinen Bedarf dafür. Das Einzige, was mir in der Richtung mal begegnet ist, das war quasi verbaute Hardware, also Spezialhardware auch. Und die Vorgabe war, jederzeit kann der Strom ausfallen. Und die Idee dabei war, dass das Betriebssystem quasi nur read-only ist und Änderungen wurden dann in RAM-Speicher reingeschrieben. Und Logdateien und andere Sachen, die sind auf ein extra batteriegepuffertes DAS geschrieben worden. Und dieses Gerät durfte halt ausfallen, wann es wollte, dann weg ist weg, ist denn so. Und die Änderungen kamen bloß ins RAM rein. Also du konntest dort nichts nachinstallieren, aber das war so ein komplett geschlossenes System, das auch keinen Internetzugang hatte. Also für solche Spezialszenarien ist es vielleicht eine ganz gute Idee, aber jetzt so für normalen täglichen Gebrauch im Serverumfeld, ja, eigentlich. Also ich sehe erstmal relativ wenig Bedarf an sowas. Aber das mag natürlich sein, dass da,
Es wird ja irgendwo seine Existenzberechtigung haben, sonst würde die Entwicklung noch nicht so weit sein, also nicht schon so weit sein. Wenn es irgendwo, ich sag mal, eine fixe Idee wäre, würde es sowas nicht schon geben. Vielleicht sehen wir es auch gerade wirklich gar nicht, weil wir betriebsblind sind. Vielleicht hat ja irgendjemand von den Zuschauern gerade da eine andere Meinung, gerne her damit. Oder kurz mal reinschreiben, was noch so in Zukunft interessant werden wird. Aber nochmal auf die Repository-Aufweichung zurück. Das finde ich dann halt auch immer immens spannend, dort die Übersicht zu haben. Also gerade wenn man das klassische Repo hat, das ja über den Paketmanager sehr gut steuerbar ist, auch dort Fremdrepos eingebunden hat, geht ja auch wunderbar damit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Flatpak integriert hat und ich sag mal eine Distribution benutzt, wo die Integration von Flatpak nicht besonders gut in den Desktop rein integriert ist, wie zum Beispiel Debian, also beim Standardsystem-Update ist der Flatpak-Updater nicht mehr drin. Da habe ich mir einen Einzeiler geschrieben und dafür das als Alias in der Bash-RC oder ZSH-RC, dann decke ich das mit ab. Aber man muss dann halt auch als Admin und Anwender auch diese ganzen Querrepos mit im Auge haben. Wird dann auch interessant, weil dann kann es sein, dass das Hauptsystem immer tierisch aktuell ist, aber das Flatpak, du, das ist noch aus der Kreidezeit.
Ja, das stimmt auch, ja.
Also da haben die Distros noch ja, Arbeit vor sich, um das wirklich ja, schön zu implementieren. Ich verweise da immer oder ich verweise da ganz gerne an den Michel Franken. In seinen Testvideos macht er inzwischen so schöne Einzeiler, wie man das komplette System updatet, inklusive Snap oder Flatpak, wenn es integriert ist. Sowas müssen dann nur noch die Distributionen quasi selbst implementieren und schon die Arbeit ist fertig. Sie müssen es nur machen. Also sie müssen es nur noch implementieren, sage ich mal so. Oder der gröbste Teil, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Aber da bin ich auch noch, da gibt es einen Stolperstein. Ja, aber was gibt es sonst noch so in der Zukunft an Entwicklung außerdem? Hast du noch was oder haben unsere Zuschauer noch was? Also, das sind so die zwei größten Sachen, die ich jetzt im Kopf hatte. Ansonsten werden Distributionen kommen und gehen. Also, das ist ja eh immer der Fall.
Das stimmt. Was du vorhin auch angesprochen hattest, Distrobox heißt das, glaube ich, ne? Dass du auf einer Distribution in so Containern Pakete von anderen Distributionen installieren kannst. Also das ist ja irgendwie nochmal ein ganz interessanter Ansatz, so dass du dir so eine Mischung machen kannst aus verschiedenen Systemen. Wenn du jetzt prinzipiell ein Debian verwendest, aber dann aus Arch die Version von irgendeinem Paket haben möchtest, weil es viel aktueller ist, dann kannst du es so relativ einfach nachinstallieren. Also das wäre vielleicht auch noch so eine Sache.
Kann ich dir mein Video auf YouTube empfehlen? Das ist nämlich der Live-Mitschnitt oder der Live-Zusammenschnitt aus dem Stream. Ich habe das mal ausprobiert.
Guckt euch dieses Video an.
Genau. Das hatte ich schon mal auf dem Tisch. Also, ich habe mir BlendOS angeguckt, fand das interessant, aber ein bisschen zu eingeschränkt von den Distributionen her und habe da mal geguckt, auf was das basiert und mir DistroBox rausgesucht und kann jetzt jederzeit, habe jetzt jederzeit Zugriff auf das Debian Stable Testing und Sid-Repo. Unstable wäre dann der richtige Name. Zum Beispiel. Oder eben auf alle Ubuntu-Repos, wenn ich das möchte. Und wenn ich richtig wild bin, sogar mal Fedora.
Wenn du so richtig über die Stränge schlagen möchtest, dann nimmst du auch mal Fedora.
Ja, ist ja nicht schlecht. Also ich nehme es halt viel zu wenig. Ich weiß halt auch nicht warum. Aber. Nee, also da wird es interessant und ansonsten. Ja, genau, Suse hat auch gerade hier reingeschrieben, Suse hat doch auch Micro, war das Micro S oder Micro Suse oder Suse Micro, wirklich nur für Container.
Also MicroOS gibt es auch, aber ich glaube, das ist nicht das von SUSE.
Ah, okay.
Wir könnten das jetzt natürlich schnell einmal nachgucken.
Ja, irgendwie haben relativ viele Distributionen wirklich so abgespeckte Distributionen für einen Containerbetrieb. Ich glaube, bei Fedora hieß das mal CoreOS. Bei SUSE heißt
Und
es, glaube ich,
noch.
Micro.
Also OpenSUSE MicroOS, also das ist, gehört irgendwie zusammen. Und dann gibt es noch SUSE Linux Enterprise Micro. Und das ist auch ein unveränderliches Betriebssystem. Also da machen sie es. Die Kombination wohl aus unveränderlich plus Container. Also die machen denn nicht über Snap oder Flatpak diese Installationen von zusätzlicher Software, sondern das scheint wohl so, dass sie denn sowas wie Docker denn nehmen. Also ich sehe das jetzt gerade das erste Mal, aber ja,
Was ja auch
Kubernetes-fähig.
ganz okay ist, und ich denke mal, das wird auch der größte Einsatzzweck so für Cloud-Umgebungen, wo wirklich nur noch die Container wie Nutzvieh hoch und runter gezogen werden. Da möchte man sich eigentlich nicht um den Host wirklich kümmern müssen. Da wird halt sowas echt gang und gäbe werden. Man weiß es noch nicht. Also der Fall ist ja da oder die Distributionen sind da. Ich persönlich nehme es noch gar nicht wirklich für solche Cloud-Umgebungen, weil der Rest funktioniert auch sehr gut. Und es ist ja eh irgendwann vorbei, wenn der Angreifer im Container das persistente Storage erwischt und quasi dort seinen Schadcode ablegt und den dann immer von außen triggern kann, dann ist er eh.
Das stimmt. Ja.
Oh, Dagodud, schreib nochmal rein, wie du das denkst, dass das für Firmen der Weg werden könnte. Mit den Unveränderlichen oder nicht? Das ist jetzt interessant. Das finde ich durchaus interessant, was er da. Oder seine Sicht auf die Firmen würde ich gerne wissen.
Denn noch als kleiner Einschub hier, also ich habe das parallel jetzt mal geguckt, also dieses MicroOS, also das teilt den Speicherplatz, also die Festplatte SSD ein in eine Root-Partition, die mindestens 5 GB groß sein muss, bis zu 20 GB. Und dann gibt es eine VAR-Partition, die mindestens 5 und empfohlen eher 40 groß sein sollte. Also unter VAR sind denn wohl die Container drin, also mit den variablen Daten. Und diese Root-Partition, das ist dieses minimale Betriebssystem. Und wenn du eh bloß Container da drin laufen lässt, dann schreiben die ihre Daten immer lustig nach VAR. Und wenn das Betriebssystem Update kriegt, also dieses Docker-Ausführ-Betriebssystem, dann spielst du dann ein Update rein und dann musst du einen Neustart machen. Also ja, kann man so machen, aber es muss halt eben auch funktionieren. Dass diese Updates, je nachdem, wie sie es machen, vielleicht spielen sie auch immer ein Komplett-Image ein. Ich weiß es nicht, wie es hier genau funktioniert. Kann durchaus funktionieren, wenn das gut umgesetzt ist. Oder wenn das problematisch ist, dann ist das natürlich nicht so toll.
Da
Also
wird es dann
die
immer.
bewerben das Ganze damit, es ist eher zuverlässig, weil fehlgelaufene Updates wieder zurückgesetzt werden. Aber also hast du schon wirklich häufig Probleme mit Updates gehabt, dass da irgendwie was daneben gegangen ist? Also so richtig?
Nee. Also lang mit dem System-Updates nicht. Wenn du dann aber relativ monolithische Software hast, die relativ spezielle Datenbankversion braucht, dann wird das Update natürlich schwieriger. Aber allein der Update-Prozess per se nicht. Also wirklich nicht. Oh, da wo du halt bei Arch schon. Ja gut, Arch ist, da kommen die Updates ja auch um einiges schneller. Also Fluch und Segen zugleich, sag ich mal so.
Ja.
Firmen werden modular bleiben wollen und schnell Dienste hochziehen und bei Bedarf handeln können. Ja, aber brauchst du da wirklich so ein abgespecktes Read-Only-Betriebssystem oder einfach irgendwo deine, ich sag mal, Rechnerweide, wo du deine Kühe in Form von Containern schnell hoch und runter zottelst? Also die Weide ist das Entscheidende. Das ist doch eigentlich egal, was da ist. Du möchtest halt nur relativ schnell die Weide bereitstellen. Und ob es jetzt ein normales oder immutable ist, so. Ich sehe den Sicherheitsaspekt, aber noch nicht den praktischen oder den praktikablen. Bin ich gerade an dem Punkt. Also kann auch sein, dass ich da ein bisschen sehr dickköpfig bin. Weiß ich gerade nicht, aber da sehe ich es gerade nicht, also wirklich nicht.
Also unabhängig davon, vielleicht ist dieses MicroOS oder andere Distributionen besonders leicht auszurollen. Also wenn du denn merkst, du brauchst halt noch ein paar mehr Docker-Container und deine Hosts, also die Systeme, die ausführen, sind ein bisschen ausgelastet, dann kommt der Laster an mit 10 neuen Servern und dann kannst du vielleicht mit so einem MicroOS ganz schnell diese Server aufsetzen. Dass das vielleicht eher so ein Vorteil ist, schnelle Installation vom Betriebssystem und damit du schnell deine Docker-Container hochziehen kannst. Vielleicht das.
Das kann sein, aber sind wir nicht eigentlich, um das Argument jetzt nicht wirklich schon wieder entwerten zu wollen, aber sind wir eigentlich nicht schon wieder an dem Punkt, wo wir dank Kubernetes uns gar keine Gedanken mehr machen müssen, was ich da hochziehe, solange dort quasi ich meinen Kubernetes-Cluster oder ähnliches ausrollen kann? Da ist mir doch eigentlich als Firma, Geldgeber, Nutzer, egal was da unten drunter läuft.
Solange es funktioniert, ja.
Viele Firmen finden Docker-Container zu unsicher und nutzen dann das als Alternative. Achso, OpenShift. Ja, ist ja im Endeffekt auch eine Container-Umgebung. Lösung. OpenShift war von Red Hat. Bin mir gerade nicht sicher.
Oh, es ist das, was Apache übernommen hat?
Na, wie gesagt, da bin ich mir gerade nicht sicher. Das kann ich dir gerade nicht sagen.
Mal schnell gucken. Ist ja auch so ein bisschen Bildungsprogramm hier. Wollen wir keine allzu großen Unwahrheiten verbreiten. Na, was haben wir da? Dittitte. OpenShift. Achso, das ist Red Hat, genau. Und dieses andere, wie ist das denn noch? Das war irgendwie so ein
Vagant? Nee.
Virtualis.
Vagrant? Nee, Vagrant nicht.
Nee, nee, nee. Aber
Oder
egal,
meinst
also was
du
anderes.
Virtuoso?
Nee, 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 das war auch irgendwie so ein großes Ding zusammengebaut aus verschiedenen. Ach, OpenStack? Das war das,
OpenStack,
glaube
genau. Ich glaube,
ich.
das ist
Ah.
quasi die Schicht über OpenShift sogar. Kann das sein?
OpenStack. Achso, und da haben viele dran rumgebaut und das ist jetzt, glaube ich, bei Apache gelandet. Cloud Software. Macht irgendwie alles und nichts und da drin kannst du alles und nichts machen.
Ja, ne, das ist ja alles wie so ein bisschen Most widely deployed open source cloud software in the world. Das kann man machen. Naja.
Gut, ja. Also es gibt immer viele Wege und ja.
Irgendwie hatte ich so dass OpenStack und OpenShift irgendwie aufeinander basieren oder zusammenhängen. Aber ich krieg es gerade nicht mehr zusammen. Ist jetzt auch nicht weiter wild. Irgendwo gab es da eine Koalition oder Koalition.
Jo.
Aber
Haben wir sonst noch irgendwelche Dinge in die Zukunft geguckt, was wir jetzt so als Trends oder Technologien sehen würden? Also mir fällt jetzt aktuell nichts ein. Fällt dir noch was ein, was es eventuell geben könnte?
ganz neu geben wird. Also wirklich gerade so richtig bahnbrechende Sachen sind nicht. Vielleicht Live-Kernel-Patching, wobei das eigentlich auch schon eigentlich implementiert ist, wobei man sagen muss, dass das erstmal nur Canonical und wer war der andere, der Live-Kernel-Patches gemacht hat? Red Hat, glaube ich, anbieten. Vielleicht
Vielleicht
wird
auch
das auch.
Oracle?
Vielleicht auch die.
Oder?
Also auf jeden Fall dort, wo ein bisschen mehr größere Firmen hinterstanden. Vielleicht wird das irgendwann in die restlichen Distributionen einziehen. Wäre ganz gut, ganz interessant. Interessant wäre es nicht. Es wäre einfach nur ganz gut. Also ich würde es mir wünschen, aber jetzt ohne wirklich die Wahrsagerkugel zu schütteln oder einzugucken. Keine Ahnung. Also. Diese Containerisierungsgeschichten, seien es jetzt nun Desktop-Container oder Software, Server-Software-Container, werden wir so nicht mehr wegkriegen. Vielleicht werden die ganzen Distributionen noch viel abstrakter durch die ganzen Cloud-Computing-Eindrücke. Ich weiß es nicht. Vielleicht schreibt auch die nächste KI in 3 Jahren eine universelle Distribution und dann haben wir eh kein Mitspracherecht mehr. Wir wissen es nicht.
Das wäre doch eine Frage, die wir hätten stellen sollen. Wie sieht die Linux-Distribution der Zukunft aus? Mache dazu 10 Vorschläge. Ha. Möglichkeit verpasst, das wäre es noch gewesen.
Ja, hast du Zugang zu einer aktuellen KI? Ich habe nur zu ChatGPT 3.3.5 Zugang und wenn ich den jetzt frage, wie er die Zukunft sieht, dann sagt er mir genau das, was jetzt ist. Ist ja ein bisschen älter, der
Also
Infostand.
der Rechner, wo ich GPT for All drauf laufen lasse, auch mit durchaus interessanten Netzen, also die interessante Antworten geben. Das Gerät steht jetzt ein bisschen weiter weg, müsste ich extra aufstehen, müsste ich denn hochfahren. Habe ich jetzt so nicht direkt am Start. Also von daher leider nein. Aber das wäre vielleicht eine Idee fürs nächste Mal, wenn wir wieder so eine philosophische Runde hier machen, dass wir denn da nachher so ein paar, übrigens, irgendeine KI hat mal folgenden Unsinn zusammen fantasiert. Mal gucken, vielleicht ist ja doch irgendwas dabei, was nicht ganz so doof klingt und was denn in ein paar Jahren auch wirklich so ist. Wäre interessant dann im Rückblick, nachher weiß die irgendwas, was wir nicht so wissen oder nicht so auf dem Schirm haben und ja. Mal gucken, vielleicht beim nächsten Mal, je nachdem, was wir denn als Thema haben.
Denke ich nämlich auch.
Ah, das wäre schon gruselig, ne? Nachher sagt er irgendwie so ein Netz alles Mögliche voraus und das trifft dann auch noch ein.
Wenn wir denn das Netz noch fragen, wie es heißt und das dann Skynet sagt, dann müssen wir ganz schnell die Hämmer und die Äxte holen.
Also, wir haben das ja schon mal ausprobiert in so einer Linux Guides Live-Sendung. Und das war so witzig, dass wir das denn noch ein zweites Mal gemacht haben. Und beim ersten Mal kam dann auch von den Zuschauern so Fragen: Ja, frag doch mal Folgendes. Und dann gab es auch so Antworten zum Thema Bielefeld, eine Bielefeld-Verschwörung und so. Und als Frage denn daran: Gibt es Bielefeld? Nein, das gibt es nicht. Das ist nur eine Verschwörung. Einen Ort namens Bielefeld gibt es nicht. Und dann kam auch die Antwort mit 42, die Antwort auf alle Fragen und sowas. Also, das war schon extrem witzig. Ich weiß nicht, wie wir dieses Netz da irgendwie so in diese Schiene reingebracht haben, dass es dann nachher solche Antworten gegeben hat. Aber vielleicht kriegt man so ein Netz ja auch dahin, dass es wirklich so hellseherische Fähigkeiten hat.
War nicht sogar mal so ein soziales Experiment, irgendwie eine KI auf Twitter losgelassen und die wurde von Twitter gefüttert? Und innerhalb von wenigen Tagen war das Ding total soziopathisch, faschistisch und ich glaube sogar misanthrop eingestellt. Also die haben sie richtig kaputt gemacht. Also richtig
Das,
kaputt trainiert.
also Microsoft war ja, wie hieß das, dieses Dings doch? Also die hatten das als erstes mal ausprobiert und das ist ziemlich daneben gegangen und das klingt genauso wie das, was du jetzt sagtest.
Nee,
Ist
das war
das
wirklich
nicht Dave oder so?
nee, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben sie es bei Twitter, also eh der schon immer toxischsten und sinnlosesten Social Media Plattform, weit nach TikTok, muss man dazu sagen. Also meine Meinung, also TikTok ist auch mal nicht, ist Quatsch. Es ist absoluter.
Aber wo kriege ich denn meine Tanzvideos her?
Ach, aus der Tanzschule. Die ist jetzt
Okay,
online,
gut.
dank
Das ist zu
Corona.
seriös.
Ja, gut. Einfach mal tanzvideos@deadliftdesoest.de anfragen. Vielleicht gibt
Okay.
es die. Keine Ahnung.
Und dann bis zum nächsten Mal alle nachmachen.
Ja. Das wäre eine Maßnahme. Ja, aber das Experiment gab es wirklich mal. Ich weiß noch nicht mehr, wie die KI heißt, aber die haben den Stecker ziehen müssen, weil die war so kaputt trainiert in eine Richtung, die sie gar nicht haben wollten. Aber die hat eigentlich auch erstmal nur normalen Twitter-Content konsumiert und ist dann so kaputt gegangen. Weiß noch nicht mehr, wie sie hieß. Also ist jetzt auch schon 2, 3 Jährchen her.
Ja.
Wenn nicht sogar
Nee,
länger.
Dave hieß, oder? Nee, hieß es wahrscheinlich nicht. Ich dachte, die heißt Dave, aber ja, egal.
Ja, bei
Also,
Microsoft kenne ich nur Cortana.
ja, aber das war das, was sie mal auf die Allgemeinheit losgelassen haben, eben denn wohl bei Twitter und das ist so ein bisschen da daneben gegangen.
Ja, habe ich so direkt jetzt nichts, was da klingelt, ist jetzt, würde ich aber auch
Ach,
nicht
Tay
behaupten, dass
hieß er. Tay.
Tay, aha.
Das ist auch schon ein bisschen hier, das war 2016.
Oh.
Ja, gut, also das ist nicht so gut gelaufen.
Das ist, ja, das Briefing am Folgetag ist bei Microsoft auch mit dem Satz eingeleitet worden. Das ist ja gestern gar nicht so gut gelaufen.
Denn mal zurück an die Arbeit, ne?
Ja. Genau das. Ja. Und ich würde sagen, wir geben dann zurück ins Sendestudio oder in
Genau,
die
das machen
Zentrale
wir.
und Ben, das heute. Es sei
Genau.
denn, hier hat noch irgendjemand relativ schnell eine Idee, wie die Zukunft aussehen könnte, weil ich bin ideentechnisch am Ende. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Eigentlich auch darum haben wir jetzt ja so ein bisschen so einen Themen-Karlauer-Schwenk gemacht. Ne? Das ist immer so ein guter Füller. Ja, ansonsten, wie schaut es bei dir aus? Gibt es hinterher ein weiteres Programm oder ist für dich auch Sendeschluss?
Für mich ist heute wirklich mal Sendeschluss. Das tut mir leid, weil ich es beim letzten Mal schon machen musste, aber heute war wieder so viel los. Ich werde morgen außerplanmäßig mal wieder so einen kleinen Tool-Tipp geben, vielleicht sogar beide, die ich mir aufgespart habe, dass wir das außerplanmäßig morgen mal machen. Aber direkt im Anschluss schaffe ich leider nicht. Das machen wir dann vielleicht morgen. Und
Sehr
ansonsten,
schön.
ja. Wie immer um die gleiche Zeit. Sowohl bei mir bei Twitch als auch bei dir, nicht der weiße letzter Schluss auf YouTube, Linus Guides auf YouTube, bei Jean. Hab jetzt irgendwas vergessen. Tuxtage hat auch einen YouTube-Channel. Da kommt der Podcast auch nochmal.
Also man kommt quasi nicht dran vorbei. Und die reine Hörversion gibt es ja auch noch.
Genau, die kommt dann bei Spotify irgendwann übers Wochenende, wenn ich die Zeit finde.
Sehr schön. Ansonsten willst du schon diese zwei Tooltips schon aufklären, was das für welche sein werden morgen?
Das kann ich kurz machen. Einerseits ist es der Portainer Agent. Da sind wir wieder bei den Containern. Portainer als Oberfläche für Docker, Kubernetes oder ähnliche Containerverwaltung ist ganz nützlich und dieser Portainer Agent macht es möglich, dass man mit einem Portainer x viele Server bedienen kann, ohne auf den wirklichen Portainer laufen zu lassen. Das ist mir letztens erst aufgefallen, weil ich immer auf meinen Servern, wo ich Docker laufen lassen hatte, immer noch als Schnellangriff sozusagen einen Portainer hatte, dass ich schnell mal reingucken kann, ohne Terminal aufmachen zu müssen. Mal schnell einen Neustart machen kann. Braucht man gar nicht. Man braucht nur eine Instanz und kann mit der über diesen Portainer Agent x viele Remote, auch im Rechenzentrum stehende ja, Instanzen fernsteuern. Fand ich ganz praktisch. Das kommt dran und das, was ich, wenn wir es schaffen, was eigentlich machbar sein sollte, weil der Portainer Agent nicht wirklich wild ist, aber gut zu wissen. Das, was ich vorgestern kurz gezeigt habe mit dem XFCE Tiling Window Manager, das Tool nennt sich CoreTile und ist universell einsetzbar für alle Desktop-Environments. Fast alle, muss ich dazu sagen. Aber die meisten. Also da kann man wirklich aus jedem Desktop-Environment wirklich einen Tiling-Window-Manager machen, ähnlich wie es PopOS implementiert hat mit dieser PopShell, kann man da auch machen. Fand ich super, habe ich bei meinen XFCE-Instanzen jetzt drin, läuft gut und benutze ich weiter. Und das zeige ich dann morgen.
Super. Also es gibt auch morgen noch was zu gucken.
Genau, außerplanmäßig.
Sehr schön, sehr schön. Gut, also da jetzt hier keine weiteren tollen Ideen mehr gekommen sind, nein, immer noch nicht, würde ich sagen, ist es denn für uns beide, wir haben ja beide einen relativ langen Tag hinter uns, also von daher ist es uns ja auch quasi denn gegönnt, dass wir jetzt auch wirklich richtig Sendeschluss machen. Es gibt kein
Genau.
Folgeprogramm mehr. Genau,
Ich
dann.
bedanke mich bei jedem, der dabei war, bei jedem Zuhörer dann später noch und bei dir, Hauke, und sage zum Abschluss Grüße aus dem Osten in den Norden.
Stimmt, Grüße aus dem Norden in den Osten. Haben wir ja gar nicht mit begonnen.
Genau, deswegen müssen wir diesmal damit abschließen.
Genau, ja, und
Ich.
jetzt, genau, kommen nicht mehr die Kommentare. Grüße aus dem Sauerland und Grüße aus hier Nordhessen und was weiß ich alles. Ja, genau. Könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben, von wo ihr denn zugeschaut habt, wo ihr jetzt den Container nochmal angeguckt habt oder wo ihr es gehört habt. Aus der Badewanne, vom Strand, mit
Beim
besserem Wetter,
Joggen.
ohne Regen, ohne Wind.
Beim Joggen, wart da mit dem Hund draußen. Was ist beim Motorradfahren? Danke dafür. Das müsste sogar auf Band diesmal sein.
Also ich habe es gehört, von daher wird es drauf sein.
Ich habe hier über OBS ein bisschen Rauschunterdrückung drin. Die filtert aber nicht die
Okay.
Extremleute raus. Also, es ist zwar billig, neben einer Rennstrecke zu wohnen, aber manchmal auch ein bisschen nervig. Sagen wir
Ja.
es mal so.
Genau. Ja, wunderbar.
Dementsprechend,
Denn
ja. Hauen wir mal rein.
genau. Macht's gut, bleibt gesund, ne, und abonniert alles, was ihr nur könnt. Es lohnt sich.